Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die Atlantic Division ist die erste Division, auf die ich schaue vor der Saison 25/26 in der NHL. Und heute sind die Detroit Red Wings das Team, wo ich euch die Abgänge, die Neuzugänge und entsprechend auch die Dinge, die vielleicht in der neuen Saison anders laufen oder genauso laufen, vorstelle. Wir schauen mal auf das, was die Detroit Red Wings geleistet haben. Und zum einen muss ich euch da noch sagen, wann sie denn das allererste Mal in den Playoffs waren. Und da gilt dann das, was fast auch für die Boston Bruins galt. Die haben 1927 erstmals die Playoffs erreicht, die Detroit Red Wings. Die haben 2 Jahre länger gebraucht. 1929 war die erste Playoff-Teilnahme der Red Wings. Ja, in der letzten Spielzeit, da reichte es nicht für die Playoffs, erneut nicht für die Playoffs. Seit mittlerweile 8 Jahren wartet man in Hockeytown, in der selbsternannten Hockeytown, auf die Playoffs. 86 Punkte waren es. Das waren dann 5 zu wenig im Vergleich zu den Montreal Canadiens. Die lagen auf Platz 5 in der Atlantic und hatten den 2. Wildcard-Platz im Osten. Und damit entsprechend dann den letzten Playoff-Rang. Und man muss auch sagen, dass das letzte Jahr so ein bisschen ein Rückschritt war in Detroit. Wenn man seit 2019, 20 so die Entwicklung sich angeschaut hat, dann ging es immer weiter nach oben. Aber eben im letzten Jahr, da war ein bisschen Stagnation und dann eben auch ein paar Punkte weniger als 90 und das reicht dann in den allermeisten Fällen nicht für die Playoffs. Was war das Problem? Wir schauen mal so ein bisschen auf die Zahlen der Detroit Red Wings und schauen mal, wo sie sich denn da einsortiert haben. Die Offensive, die war Platz Nummer 22, die Defensive, die war Platz Nummer 21, also da sehen wir schon ziemliches Mittelmaß. Auch der Corsi-Wert war mittelmäßig, das gilt dann eben auch für die Zahlen drumherum. Expected Goals, Torchancen, das war alles mittelmäßig. Dann schauen wir mal, ob wir irgendetwas finden, was vielleicht ein bisschen positiver war. Erstaunlicherweise die Fangquote, allerdings auch nur bei 5 gegen 5, kommen wir gleich noch zu. Ansonsten sind das alles wieder Werte so Mitte 20er. Sie hatten relativ viele Checks bekommen, ist auch interessant. Hatten keinen so hohen Anteil an Checks in ihren Spielen, also haben selber nicht so körperlich agiert. Ja, und dann kommen wir zum Powerplay. Das war mit Platz 4 sehr, sehr gut, das muss man schon sagen. Aber dann ist da ja noch so ein zweites Special Team und ich habe ja eben gesagt, die Fangquote bezog sich auf 5 gegen 5. Das Unterzahlspiel hatte eine Quote, Erfolg will ich da nicht sagen, von 70,1% und war das schlechteste in der NHL und ich glaube, es war das viertschlechteste in der Geschichte der NHL, seitdem man das gemessen hat. Und ich meine, dass nur ein Team in der Salary Cap Ära irgendwo in der Nähe war. Also einfach sehr, sehr schlecht in Unterzahl die Detroit Red Wings und das erklärt dann eben auch, obwohl sie trotz einer ganz guten Quote bei 5 gegen 5, was die Torhüter betrifft, da nicht so gut aufgestellt waren. Torhüterposition ist aber ein gutes Stichwort. Da gab es eine große Veränderung und wir schauen einfach mal, was sie gemacht hatten. Fangen wir an mit den Abgängen. Wladimir Tarasenko, der ist jetzt mittlerweile in Minnesota. Tyler Mott, der hat noch keinen Vertrag. Jeff Petrie ist in Florida gelandet. Alex Lyon in Buffalo. Und Peter Mrazek, der ist in Anaheim gelandet. Und wer kam für ihn aus Anaheim? John Gibson kam aus Anaheim, gehen wir gleich drauf ein. James Van Riemsdyk kam von den Blue Jackets. Mason Appleton aus Winnipeg. Jacob Bernard Docker von den Buffalo Sabres. Und John Leonard, der kam von Arizona, wobei man da sagen muss, dass der nur vor 2 Jahren gespielt hat. Also Arizona ist ja mittlerweile Utah. Er hat vor 2 Jahren eben noch in Arizona gespielt und da nur 6 Spiele gemacht. Also kann man eher auch als Minor League Deal sehen. Ja, John Gibson. John Gibson hat insgesamt gesehen gute Zahlen in seiner NHL-Karriere, wobei er weniger Siege als Niederlagen hat. Aber da muss man natürlich sagen, die letzten Jahre in Anaheim, die waren nicht einfach. Er ist seit 2013/14 in Anaheim gewesen, über 500 NHL-Spiele, fast 500 NHL-Starts. Und die Fangquote 90% oder 91% insgesamt über die Karriere, Gegentorschnitt 2,89. Wie gesagt, wenn man einordnet, dass die Ducks ja in den letzten Jahren nicht gut waren, dann sind die Zahlen in Ordnung. Wenn wir jetzt noch sehen, letzte Saison hat er 29 Spiele absolviert, 2,77 war der Gegentorschnitt, war schon nicht schlecht, 91,2%, also auch eine ganz gute Fangquote. Aber man muss eben auch sagen, ein großer Punkt bei John Gibson ist, der kann ein Spitzentorhüter sein. Er war sehr, sehr gut, oft hinter einem schlechten Team. Aber er ist auch sehr verletzungsanfällig und auch im letzten Jahr war es dann so, ich habe es ja erwähnt, er hat 29 Partien gemacht. Er hat am Anfang 12 Partien verpasst, zwischendrin nochmal 3, dann nochmal 7 und so weiter und so weiter. Also immer mal wieder Verletzungen. Das heißt, bei John Gibson ist einmal die Frage, kann er das Niveau, was er mal hatte, auch erreichen? Oder ist er nur immer ein guter Torhüter hinter einer schlechten Abwehr gewesen? Ist ja manchmal auch so, dass Torhüter, wenn sie viele Schüsse bekommen, dann auch gut dastehen, aber an sich eben nicht so gute Leistungen bringen. Und vor allem wichtig wird auch sein, kann er einfach gesund bleiben. Er hat noch 2 Jahre in seinem 8-Jahres-Vertrag. Das heißt also, sie sind mehr oder weniger an ihn gebunden. Allerdings muss man auch sagen, sie haben auch nicht so viel für ihn bezahlt. Also die letzten Jahre war es ja dann so, dass die Ducks immer mal wieder John Gibson auf den Markt geworfen haben und sie haben meiner Meinung nach dann einfach zu spät gehandelt, denn sie haben ihn sicherlich nicht zum Höchstpreis dort ziehen lassen. Peter Majek, habe ich erwähnt, ein 2. Runden-Pick und ein 4. Runden-Pick. Also da hätte man, glaube ich, in den Jahren vorher schon wesentlich mehr raushandeln können. Gut aber für die Detroit Red Wings, dass sie da nicht so viel abgeben mussten. Aber ganz klar ist dann auch, Abgang von Alex Lyon, Majek ist weg und John Gibson ist damit ganz eindeutig die Nummer 1. Ich werde auch gleich nochmal aufs Depth Chart mitschauen, aber er ist dann eben mit Cam Talbot zusammen das Duo dort im Tor. Beide natürlich auch nicht mehr die Jüngsten. Auch das ist sicherlich ein Thema, wo man dann vielleicht auch nochmal bei Cam Talbot sagen muss, auch der ist jetzt schon 38 und auch da ist das Thema Verletzungen sicherlich noch ein etwas größeres. Wenn wir generell auf den Kader schauen, haben die Detroit Red Wings noch knapp 12 Millionen an Salary Cap Space. Das ist deutlich mehr als manch anderes Team in der Atlantic. Aber auch da muss man ein bisschen einschränken. Sie müssen auch ein bisschen Geld in der Hinterhand behalten, weil ein paar Verträge auslaufen. Einige sogar, wenn man hier mal so durchschaut. Also Patrick Kane hat wieder nur einen Einjahresvertrag. Okay, ist bei dem Alter verständlich. James Van Riemsdyk, der ja kam, hat auch einen Einjahresvertrag. Austin Watson hat einen Einjahresvertrag. Und auch in der Defensive bei Ben Sherrod, Justin Hall, Gustafsson und Travis Harmonic, da laufen auch die Verträge raus. Harmonic kam denn nicht auch per Trade? Da muss ich mal gucken, ob ich den noch oder nicht als Neuzugang hatte, weil er zwischendrin mal kam. Nee, genau, wollte ich gerade sagen. Der war letztes Jahr in Ottawa. Auch das ein Punkt, da habe ich euch ja schon gesagt, dass ich teilweise die Zugänge und Abgänge vor 2-3 Wochen zusammengestellt hatte, beziehungsweise dann vielleicht auch den ein oder anderen Deal nicht mit dabei hatte. Aber ja, an der Stelle eben dann noch nachgereicht. Travis Harmonic ist auch jemand, der mit dazugekommen ist. Veteran, der eben auch in der Defensive ein bisschen Qualität mit reinbringt. Aber das ist schon ein großes Stichwort. Die Defensive, da haben wir Moritz Seider als erstklassigen NHL-Verteidiger, der vielleicht noch einen Schritt nach vorne machen kann. Vielleicht die letzten 1-2 Jahre auch ein bisschen da wieder, ich will nicht sagen Rückschritte gemacht hat, aber nicht so ganz exponentiell sich entwickelt hat, wie das am Anfang seiner Karriere war. Ja, und ansonsten Simon Edvinsson noch als jungen Spieler. Und die anderen, das sind alles so Spieler, ja, da weiß man nicht so richtig, was können sie denn leisten? Gustafsson, Hall, Sherrod, Bernard Docker, das ist alles eher so Mittelmaß. Travis Harmonic eben auch. Albert Johansson wäre noch jemand, den man vielleicht auch noch einen gewissen Schritt nach vorne zutraut. Und das sollte auch passieren. Und das ist eben auch ein großes Thema. die Detroit Red Wings, die haben sich nicht groß verstärkt durch Zugänge. Ich meine, John Gibson habe ich erwähnt, aber ansonsten ist das quasi der gleiche Kader, den sie im letzten Jahr auch hatten. Und da jetzt zu schauen, wie könnten sie denn besser werden? Naja, da gibt es eben die Möglichkeit wirklich der internen Entwicklung. Ein, zwei Spieler habe ich eben schon genannt. Dann wäre Marco Kasper zu nennen, der vielleicht die Center-Position in der zweiten Reihe zwischen DeBrincat und Patrick Kane einnehmen kann, der vielleicht aber auch Flügelspieler wird, je nachdem, das muss man wissen. Die erste Reihe, Dylan Larkin, Lucas Raymond, die sind da gesetzt. Jameson Riemsdyk wird hier genannt als Forward in der ersten Reihe auf Left Wing. Das wird wahrscheinlich so die Konstellation sein, mit der sie am Anfang beginnen, aber auch da muss man dann schauen, was sie da ändern. JT Compher, Mason Appleton, Michael Rasmussen hier als dritte Reihe, Andrew Kopp als Center in der vierten Reihe, der war auch schon mal Flügelstürmer, beziehungsweise in Kombi mit Compher haben sie da eben auch ein bisschen gewechselt, auch das sind Sachen, die möglich sind. Elmer Soderblom und Jonathan Berggren runden das Ganze ab und ja, wie gesagt, der Kader hat im letzten Jahr nicht für die Playoffs gereicht, dieses Jahr ist nicht so viel verändert worden. Also mir fehlt auch so ein bisschen die Fantasie da jetzt zu sagen, ja, die starten jetzt richtig durch. Ja, es ist was möglich für Detroit, aber die Frage ist da eben, wie viel? Also da sind meiner Meinung nach die Grenzen dann schon absehbar. Was man auch sagen muss, ist, sie haben so ein paar Spieler, die sie mit einbringen könnten. Trey Augustin zum Beispiel wäre zu nennen auf der Torhüterposition. Das ist jemand, der da vielleicht auch dann entsprechend ein bisschen mit reinschnuppern kann. Ansonsten Nate Danielson, 20 Jahre alt, der war der Nummer 9 Pick im 23er NHL Draft. Den kann man sicherlich erwarten während der Saison. Ist jetzt auch kein kleiner Spieler, ist ja manchmal auch ein Punkt. Und ja, vielleicht jemand, der dann auch in der Offensive bei Verletzungen mal mit nachrückt. Dann haben sie zwei Spieler, die ich so ein bisschen ja nicht gesehen habe, aber verfolgt habe, weil sie aus der schwedischen Liga kommen, Mikael Brandsek-Nygaard, Sturmspieler, Pick Nummer 15 im 24er Draft und Axel Sandin-Pelika, der war Pick Nummer 17 im 23er Draft. Auch da würde ich erwarten, dass Pelika vor allem in der Defensive sicherlich mal Spielzeit bekommen wird, also das kann ich mir nicht anders vorstellen, ansonsten wäre es für mich ein bisschen Verschwendung, wenn sie ihn rüberholen. Und sie hatten ihn darüber geholt, genau, letzte Saison. Und bei Brandsek-Nygaard würde ich auch erwarten, dass er mal spielen darf. Was dann daraus wird und was dabei rauskommt bei 19- und 20-Jährigen, ist abzuwarten. Ein Punkt, wo man vielleicht auch eine Entwicklung sehen kann, weil es in der letzten Saison einfach nicht möglich war, ist das Thema Trainer. Todd McLellan ist ja auch während der Saison für Lalonde gekommen. Und da ist eben natürlich auch wieder jetzt ein Vorteil. Er hat die komplette Sommerpause gehabt, um etwas zu entwickeln. Er hat die komplette Sommerpause auch gehabt, um seinem Team vielleicht auch was mitzugeben. Training für zu Hause. Jetzt kann er ihnen die Struktur und die Schemes beibringen und da eben entsprechend dort dann sein Team so einstehen, wie er das gerne hätte. Das kann auch immer etwas sein, was zu Verbesserungen führt und wo sie dann eben entsprechend auch, ja, vielleicht den ein oder anderen Punkt mehr holen können. Aber mir fehlt irgendwie die Fantasie, da einen richtig großen Sprung nach vorne zu sehen. Wildcard ist eben so ein bisschen John Gibson, aber das war es dann auch schon. Und die Detroit Red Wings, die sind so ein Team, ja, das ist schwer zu beschreiben. Also bei anderen Mannschaften, wenn man jetzt zum Beispiel das, man hat das ja immer mit Ottawa und mit Buffalo verglichen. Buffalo, keine Frage, die sind noch schlechter, aber bei Ottawa, die haben eben die letzten Jahre Schritte nach vorne gemacht. Und bei Detroit, habe ich ja schon erwähnt, es ist eher eine Stagnation und so ein langsames nach hinten gehen und irgendwo muss jetzt mal einen Schritt nach vorne kommen. Auch ein Patrick Kane zum Beispiel, der wird irgendwann auch nicht mehr so gut sein. Bei Alex DeBrincat, der stagniert auch jetzt, seitdem er da ist. Also das sind Punkte, wo etwas kommen muss, wo die Detroit Red Wings ja in irgendeiner Form dann intern was zusätzlich dort eben erleben müssen. Ich habe junge Spieler genannt, aber für mich sind da auch eben ein paar der Älteren mitzunennen, die irgendwo auch nochmal einen kleinen Schritt mit nach vorne machen müssen. Wenn ich auch noch einmal ins Scoring reinschaue von der letzten Saison, Lucas Raymond mit 80 Punkten in 82 Spielen, Topscorer, Alex DeBrincat 70 Punkte, naja, 39 Tore, das ist okay. Dylan Larkin auch 70 Punkte, was man bei den dreien sagen muss und Moritz Seider auch, die haben alle 82 Partien absolviert. Auf der anderen Seite kannst du jetzt natürlich auch wieder argumentieren, naja, wenn sie dann ein bisschen Pech mit Verletzungen haben, sieht es schlecht aus. Einzige, den man jetzt so ein bisschen da rausnehmen muss, ist zum Beispiel Andrew Kopp, der dann ja angeschlagen war, auch gegen Ende der Saison. Ja, ansonsten ist es aber wirklich, ne, vorne so Raymond, De Brinket, Larkin. Und dann wird es schon dünn. Patrick Kane nochmal mit 21 Toren. Aber wie gesagt, der Mann wird nicht jünger. Und da immer zu erwarten, dass er dann auch noch so viele Punkte beisteuert, schwierig. Also, irgendwas muss passieren intern bei den Red Wings. Oder aber Steve Yzerman gelingt irgendwann mal doch dieser große Tausch und er kann sich einen Spieler angeln. Das kann jetzt durchaus in der Sommerpause auch nochmal sein. Ich habe es ja erwähnt, sie haben knapp 12 Millionen an Salary Cap Space. Also es ist ein bisschen was möglich. Auf der anderen Seite kann es aber auch so sein, die letzten Jahre hieß es ja immer wieder auch nachträglich von Steve Yzerman, wenn dann die Vorwürfe kamen, ja, ich habe ja was versucht, ich wollte ja Spieler holen, ich habe auch verhandelt und so weiter, aber es kam halt keiner und das kann natürlich mehrere Gründe haben. Zum einen bei Trades, dass das andere Team eben den Deal nicht mochte und einen anderen Deal dann genommen hat. Es kann aber auch den Grund haben bei Free Agents, dass Detroit einfach keine Destination ist, dass sie da keine Entwicklung sehen, die Free Agents, und dass sie sagen, hey, ich gehe lieber in andere Märkte. In Detroit ist sicherlich die Erwartung sehr, sehr hoch. Sehr, sehr traditionsreiches Team, Franchise, die lange Jahre in den Playoffs war und jetzt eben in der Krise ist. Und das kann eben auch ein Punkt sein, wo vielleicht dann eben auch der eine oder andere sagt, naja, bevor ich jetzt dahin gehe, kann ich auch bei einem anderen Team unterschreiben. Also schwierige Situation in Detroit. Und wenn ich dann einfach mal auf die Atlantic schaue, und das mache ich jetzt wieder so wie bei den anderen Teams auch, wer ist denn besser als Detroit, definitiv, und wäre es dann schlechter, also bei definitiv besser, würde ich einfach immer noch die, ich will sie nicht große vier nennen, aber die ersten vier nennen, Tampa, Florida, Toronto, Ottawa, die sehe ich noch besser, wie gesagt, Ottawa einfach einen Schritt weiter, glaube ich, als Detroit. Ja, die Canadiens waren letztes Jahr in den Playoffs, sehe ich ein bisschen schlechter, also das wäre ein Team, was man überholen könnte. Buffalo sollten sie hinter sich lassen, Boston sehe ich auch eher schlechter, aber auch da ist so ein bisschen auch abzuwarten, was Marco Sturm da rausholen kann aus dem Kader. Und damit sind wir eben dann bei dem Punkt, vielleicht gerade so als Wildcard-Team in die Playoffs, hängt ja auch davon ab, wie die andere Division spielt. Das ist sicherlich ein Vorteil für die Teams aus der Atlantic, dass die Metropolitan wahrscheinlich insgesamt schlechter sein wird und dass man damit dann vielleicht wieder zwei Wildcard-Teams stellen kann. Aber ansonsten sehe ich wenig Hoffnung für die Detroit Red Wings, dass sie da irgendwo durchstarten und vielleicht auch mal in Richtung dreistellige Punkte stehlen können. Da muss irgendwas passieren und ich bin mir im Moment nicht sicher, ob sie das vielleicht jetzt schon in der Sommerpause gemacht haben, was da passieren musste. Das war die Vorschau auf die Detroit Red Wings 2025-2026. Wie immer gilt info@sportpassion.de oder auf den diversen Social-Media-Plattformen könnt ihr mir Feedback und Fragen zur Sendung geben. Hilft mir immer, auch für die anderen Teams. Ihr wisst, Atlantic ist jetzt die erste Division, aber dann geht es natürlich mit allen anderen weiter. Und ihr wisst ja jetzt mittlerweile auch, wie die Reihenfolge ist. Vielleicht nicht im Detail, aber ich habe es euch ja gesagt. Ich gehe nach dem ersten Jahr, in dem sich die Teams für die Playoffs qualifiziert haben. Und damit geht es jetzt dann weiter in der Atlantic. Erstmals mit einem Team, was nicht zu den Original Six gehört. Die Buffalo Sabres sind die Mannschaft, auf die ich in der nächsten Folge schaue. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.